zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir dürfen eine neue Kollegin begrüßen, nämlich Friederike Treuer stellt sich als neue Sprecherin im Familienministerium vor. Bitte schön.
Ja, vielen Dank und hallo. Mein Name ist Friederike Treuer. Ich bin seit Ende letzten Jahres in der Pressestelle des Bundesfamilienministeriums tätig. Davor war ich länger Sprecherin eines Verbands im Bereich Energie. Und jetzt freue ich mich hier auf gute Zusammenarbeit.
Darauf freuen wir uns auch. Herzlich willkommen nochmal. Und ich darf Ihnen kurz und schnell unser klitzekleines Begrüßungspaket überreichen. Bitte schön. Und dann machen Sie auch gleich weiter mit einer Reiseankündigung.
Ja, genau. Bundesfamilienministerin Lisa Paus reist vom 11. bis 13. Oktober nach Brasilien, um beim ersten Treffen der G20 Gleichstellungsministerinnen und Minister im Rahmen der neuen G20 Empowering Women Working Group in Brasilia eine gemeinsame Abschlusserklärung zu verhandeln. Anschließend nimmt Ministerin Paus Termine mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Sao Paulo zu den Themen Gewaltschutz für Frauen, Care-Arbeit und Seniorenpolitik wahr.
Gibt es Fragen zu dieser Reise? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir an dieser Stelle zurücktauschen mit dem Wirtschaftsministerium. Vielen Dank, Frau Treuer. Und wir starten mit Herrn Stoll zum Komplex Nahost.
Ja, Frau Hoffmann, Ulrich Stoll vom ZDF. Die Bundesregierung hat jahrzehntelang humanitäre Organisationen in den Palästinensergebieten unterstützt und diese Unterstützung nach dem 7. Oktober eingestellt. Was waren denn die Gründe und die Erkenntnisse, diese Hilfe einzustellen, zum Beispiel für Organisationen wie Defense for Children International?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht nehme ich die jetzt zunächst einmal zum Anlass, noch ein bisschen etwas zum heutigen ersten Jahrestag des 7. Oktober zu sagen. Vielleicht haben einige von Ihnen das gesehen, dass der Bundeskanzler sich gestern auf Kanzlerkompakt ja zu dem barbarischen Angriff der Hamas auf Israel geäußert hat, die vor genau einem Jahr stattgefunden hat. Weit über 1.000 Menschen wurden dabei getötet, Hunderte verschleppt, viele sind es noch heute. Dieser Tag mit seinen schrecklichen Folgen und für die unzähligen unschuldigen Opfer bleibt und eine Zäsur und wird es auch bleiben. Unsere Gedanken sind bei all denen, die um Familienangehörige und Freunde trauern und um das weitere Schicksal der Geiseln bangen. Der Jahrestag ist für die Bundesregierung zugleich Aufforderung und Mahnung, die Bemühungen, sich einem Frieden, man mag es kaum sagen, weil es so weit entfernt scheint in diesem Moment, in den Bemühungen dafür nicht nachzulassen, diesen Konflikt einer friedlichen Lösung zuzuführen, das zu unterstützen. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für eine Waffenstillstandsvereinbarung ein, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Eine solche Vereinbarung würde es dann ja auch ermöglichen, der Zivilbevölkerung im Gazastreifen mehr humanitäre Hilfe zukommen zu lassen und eine Atempause in diesem Konflikt zu ermöglichen. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel hat ja auch erhebliche Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Ich möchte das hier noch einmal in aller Deutlichkeit festhalten. Antisemitismus und Israel-Hass wird die Bundesregierung nicht hinnehmen. Das hat der Bundeskanzler ja auch noch mal in der besagten Videobotschaft deutlich gemacht. Das Bundeskanzleramt hat sich gemeinsam mit anderen Ressorts, ich weiß das vom BMWK, vom BMF und vom BMEL, entschlossen, ein Jahr nach diesen Angriffen ein deutliches Zeichen zu setzen. Am Bundeskanzleramt ist heute ein Banner in Form einer gelben Schleife zu sehen. Diese gelbe Schleife soll Solidarität mit allen Opfern der Hamas-Angriffe des 7. Oktober symbolisieren und den Wunsch, dass alle noch in Gaza festgehaltenen Geiseln freigelassen werden und zu ihren Familien zurückkehren können. Der Bundeskanzler wird heute außerdem an einer Gedenkveranstaltung der jüdischen Gemeinde in Hamburg teilnehmen. Was Ihre konkrete Frage nach der Einstellung oder Überprüfung der Hilfen nach dem 7. Oktober angeht, würde ich gerne an den Kollegen vom AA abgeben, weil er dann zuständig ist.
Das kann ich gern tun. Also einmal vielleicht nochmal für den großen Kontext. Deutschland ist ja einer der am stärksten engagierten humanitären Akteure in Nahost. Sie wissen, das haben wir hier öfter vorgetragen, dass wir nicht nur der zweitgrößte humanitäre Geber sind, sondern auch der größte Geber für das UN-Flüchtlingshilfswerk für die palästinensischen Gebiete, für UNRWA. Wir fördern eine Vielzahl von Organisationen in der Region, schauen immer wieder, wie unsere Hilfe, wie unsere Beträge bei den Menschen ankommen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die humanitäre Lage in Gaza katastrophal ist und wir weiterhin schauen, dass so viel humanitäre Hilfe wie geht reinkommt. Insofern ist es sehr besorgniserregend, dass die Grenzübergänge, unter anderem Kerem Shalom, im Moment nicht offen sind. Da setzen wir uns stark für ein, dass da humanitäre Lieferungen wieder möglich sind. Ich erspare mir jetzt mal hier aufzuzählen, welche Organisationen wir fördern. Aber ich glaube, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, haben wir zuletzt unsere humanitäre Hilfe seit dem 7. Oktober auf über 313 Millionen Euro erhöht. Das zeigt, dass wir da sehr stark engagiert sind und viel, viel stärker engagiert sind als viele andere Akteure weltweit. Was jetzt die eine Organisation angeht, die Sie angesprochen haben, gibt es dort im Moment keine Projektzusammenarbeit mit denen. Aber ich weiß, das BMZ hatte in der Vergangenheit, glaube ich, auch Zusammenarbeit mit denen. Die könnten gegebenenfalls noch ergänzen. Aber dabei würde ich es jetzt erstmal belassen.
Zusatz?
Bitte.
Sie haben diese Organisation, ich glaube, es sind 6, denen die Förderung nach Jahrzehnten gestrichen wurde, die ja zum Aufbau der Zivilgesellschaft in den Palästinensergebieten dienen sollen. Sie haben also die überprüft im Jahr 2022, das AA, und weiterhin gefördert. Nun ist offenbar ein Bruch mit dem 7. Oktober. Und darum würde ich gerne wissen, welche neuen Erkenntnisse sind dazugekommen, die die Förderung dieser Organisation wie Defense for Children International beendet hat? Oder sind Sie da einfach den Einschätzung Israels erfolgt oder gab es eine Ansage aus dem Kanzleramt?
Also, wie gesagt, wir schauen uns immer wieder an, mit welchen Organisationen wir zusammenarbeiten und wie wir das tun. Im Moment gibt es mit dieser Organisation keine Projektzusammenarbeit. Aber ich kann auch sagen, dass es in der Tat in der Überprüfung der Fördermittel in der Vergangenheit mit Bezug auf diese Organisation keine Hinweise auf eine missbräuchliche Verwendung der Mittel gab.
Herr Eckstein, ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, Herr Stoll.
Herr Eckstein? Im Gesamtzusammenhang 7. Oktober hätte ich eine Frage an das Innenministerium. Herr Kall, können Sie schildern, wie Sie aktuell die Situation in Deutschland, die Lage bezüglich Antisemitismus einschätzen?
Ja, das kann ich gerne machen. Wir haben ja auch am Freitag versucht, darüber einen Überblick zu geben. Und die Bundesinnenministerin hat sich über das Wochenende ja mehrfach geäußert. Die Bedrohungslage, was antisemitische, was islamistische Hassstraftaten, Gewaltstraftaten angeht, die ist hoch. Auch die islamistische Anschlagsgefahr ist weiterhin abstrakt hoch. Abstrakt, die Sicherheitsbehörden ja immer, wenn keine konkreten Hinweise auf drohende Anschläge vorliegen, aber insgesamt eine hohe Bedrohungslage besteht. Und die gibt es. Es gibt einen drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten seit dem 7. Oktober 2023, etwa eine Verdopplung. Ich kann auch ein paar Zahlen nennen, wie viele Straftaten es im Zusammenhang mit dem aktuellen Nahostkonflikt gab. Seit dem 7. Oktober 2023 sind etwa 8.500 politisch motivierte Straftaten im Kontext des aktuellen Nahostkonflikts und davon 3.460 etwa als antisemitisch motiviert eingestuft. Da sind viele Volksverhetzungstaten dabei, viele Sachbeschädigungen dabei, aber eben auch Gewaltstraftaten, auch gewaltsame Übergriffe auf Jüdinnen und Juden. Deshalb ist es so wichtig, dass die Polizei da vielerorts den Schutz verstärkt hat, dass vor allen Dingen jüdische, israelische Einrichtungen noch stärker geschützt werden als in der Vergangenheit, dass das teilweise lebensnotwendig ist, haben wir gesehen bei dem versuchten Anschlag auf das israelische Generalkonsulat erst vor wenigen Wochen in München, der zum Glück vereitelt werden konnte durch die auch hohe Polizeipräsenz an solchen Orten. Das ist etwas, wofür die Bundesregierung, die Bundesinnenministerin den Ländern auch sehr, sehr dankbar ist, dass der Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen so stark gewährleistet wird. Ebenso dankbar sind wir natürlich den vielen Polizeikräften, die auch an diesem Wochenende im Einsatz waren. Auch hier in Berlin, muss man sagen, sind gestern wieder Polizeikräfte verletzt worden bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Erneut ist es auch dort bei den Demonstrationen zu antisemitischen Straftaten, israelfeindlichen Straftaten gekommen. All das zeigt die Aufgeheiztheit der Lage, die Emotionalisierung und letztlich auch die Bedrohungslage. Und umso wichtiger ist es, dass die Polizei da auch konsequent einschreitet. Das hat die Bundesinnenministerin auch gerade an diesem Wochenende betont und da auch ein hartes Durchgreifen begrüßt und der Polizei da die volle Rückendeckung gegeben und gleichzeitig gesagt, dass für friedlichen Protest natürlich Raum sein muss und auch für Trauer Raum sein muss, um die vielen Menschen, die am 7. Oktober auf furchtbare Weise getötet worden sind und auch die vielen Menschen, die seitdem im aktuellen Nahostkonflikt, der durch den Terror der Hamas vom 7. Oktober 23 ausgelöst wurde, getötet worden sind. Um all diese Menschen wird getrauert und dafür muss es natürlich Raum geben in Deutschland und wie gesagt ebenso für friedlichen Protest, aber dort, wo dieser Protest in Gewalt umschlägt, in antisemitische Straftaten, in israelfeindliche Straftaten, gibt es einfach eine klare Grenze, die die Polizei auch durchsetzen muss. Das geschieht auch, hat man auch mit Festnahmen am Wochenende gesehen. Und da vielleicht noch mein letzter Satz dazu. Die Bundesinnenministerin hat ja gegenüber der Hamas, die vorher schon eine Terrororganisation war, EU-weit, aber auch in Deutschland, ein Betätigungsverbot ausgesprochen, was bedeutet, dass jegliche Unterstützung, jegliche Solidarisierung, jegliche Symbolik, Kennzeichen, Parolen der Hamas in Deutschland verboten sind. Und das ermöglicht es erst, der Polizei bei Demonstrationen eben auch so konsequent durchzugreifen. Und insofern hatte dieses Verbot eine sehr weitreichende Wirkung, die wir auch jetzt noch bei den Demonstrationen sehen.
Ein Zusatz, Herr Karl. Sie haben jetzt vor allem ausgeführt, dass die Polizei quasi wachsamer ist, auch mehr Personal einsetzt. Sind denn, würden Sie sagen, mit der Art und Weise, wie man aktuell damit umgeht, hat man das Problem, Sie haben ja selbst von dem starken Anstieg der Strafzahlen gesprochen, im Griff oder ist der mehr notwendig?
Also die Polizei ist natürlich das eine. Insgesamt gilt das aber für die Sicherheitsbehörden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat am Freitag einen sehr umfassenden Überblick, glaube ich, von 10 Seiten, also eine außergewöhnlich lange Pressemitteilung herausgegeben mit einem Überblick, wie sich der Antisemitismus in Deutschland aus den verschiedenen Richtungen, dem islamistisch geprägten, aber natürlich klassisch auch dem rechtsextremistisch geprägten und dem Linksextremismus im letzten Jahr entwickelt hat. Da finden Sie sehr umfassende Informationen, sehen also auch, wie sich die Nachrichtendienste, wie sich der Verfassungsschutz damit beschäftigt. Also die Sicherheitsbehörden insgesamt, was den Bereich Terrorismus angeht, laufen natürlich die Fäden hier im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin zusammen, um jegliche mögliche Anschlagsszenarien möglichst zu verhindern. Also da sind alle Sicherheitsbehörden alarmiert und sehr stark im Einsatz. Dazu kommt es natürlich auch auf die Justiz an, bei antisemitischen Straftaten schnell und konsequent diese Taten auch zu ahnden. Also da sind noch mehr gefordert und natürlich ist darüber hinaus auch der ganze Bereich der Prävention, der zivilgesellschaftlichen Arbeit, der Bildungsarbeit sehr, sehr wichtig und auch da haben wir viele Programme aufgestockt seit dem 7. Oktober, etwa Förderungen für Maccabi Deutschland oder für das Anne-Frank-Zentrum oder andere, um diesen Präventionsbereich eben auch zu stärken und möglichst in die Gesellschaft auch hineinzuwirken und da Judenhass entgegenzuwirken und all das, was der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, der in dem Thema ja auch sehr aktiv und sehr präsent ist, macht das, wissen Sie ja.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Rinke?
Ja, Herr Kall, eine ganz kurze Nachfrage zu den Zahlen, die Sie genannt hatten. 8.500 politische Straftaten und davon 3.460, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, als antisemitische Straftaten. Was ist denn der Rest? Also können Sie dazu was sagen? Also da bleibt ja noch eine ziemlich große Kluft. Also
ja, was der Rest können etwa sind das
anti-islamische oder?
Nein, der Rest könnten Straftaten sein, die eben nicht eindeutig antisemitisch zuordnenbar sind, wenn beispielsweise Polizeikräfte angegriffen werden, wenn es zu anderen Sachbeschädigungen, anderen Straftaten kommt. Eine solche Zuordnung verlangt ja immer eindeutige Hinweise. Aber man sieht ja, dass wirklich ein sehr großer Teil, fast die Hälfte dieser Straftaten im Nahostkonflikt auch antisemitisch motiviert sind.
Zusatz, Herr Rinke?
Nein,
das war's. Genau, aber Herr Rinke, wir haben die Zahlen auch am Freitag veröffentlicht. Da finden Sie nochmal die exakten Zahlen in unserer Pressemitteilung.
Dann Herr Tafik-Mier.
Frau Hoffmann, Sie haben den Jahrestag des Hamas-Angriffs gerade erwähnt. Nun sind in diesem einen Jahr auch über 40.000 Palästinenser ums Leben gekommen, eine Großzahl von ihnen Frauen und Kinder. Rechtfertigt dieser Angriff der Hamas den Tod dieser Menschen?
Ja, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben ja heute den Jahrestag dieses brutalen Angriffes auf Israel durch die Hamas. Und insofern steht das jetzt in dem, was wir heute hier sagen, auch sehr im Vordergrund. Wir haben aber gleichzeitig ja immer wieder betont, dass die Situation im Gazastreifen so nicht erträglich ist und dass wir verlangen, dass dort humanitärer Zugang möglich ist.
Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber irgendwas streut in dieses Mikro ein. Könnten wir das in irgendeiner Form beheben? Vielen Dank.
So. Ist es besser? Ja. Dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann, dass wir uns dafür einsetzen, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, der natürlich auch dazu dienen muss, die Situation der Menschen in Gaza zu verbessern und dass es klar ist, dass bei diesem Einsatz das humanitäre Völkerrecht geachtet werden muss. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Zusatz?
Meine Frage war, ob dieser Angriff diesen Massenmord Israels rechtfertigt. Wir reden hier über 40.000 Menschen.
Wie gesagt, Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen gegen diesen Angriff der Hamas und gegen die fortgesetzten Angriffe, die stattfinden aus dem Gazastreifen. Zugleich ist dabei immer auch das humanitäre Völkerrecht zu achten.
Herr Jung.
Zum einen, Herrn Kall, weil Sie meinten, bei den antisemitischen Straftaten geht es hauptsächlich um Sachbeschädigung und Volksverhetzung. Es zählt zu dem Thema Volksverhetzung auch die oft auf Demos verwendeten Sätze wie From the River to the Sea, die sind ja allgemein bekannt. Zählt das auch zu diesen antisemitischen Straftaten und dem Anstieg? Und Herr Wagner, zu den NGOs, können Sie uns da mal eine Summe nennen? Wie viel im Vergleich zu einem Jahr jetzt noch palästinensische NGOs gefördert werden?
Ja, erstmal zum ersten Teil Ihrer Frage. Also ich habe ja gesagt, das sind Volksverhetzung und Sachbeschädigung, aber eben auch Gewaltstraftaten. Und das haben wir auch entsprechend dargestellt. Und das ist ja gerade das, was auch dieses große Gefühl auch der Unsicherheit und der wachsenden Unsicherheit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sehr stark bewirkt hat und dem eben auch die Sicherheitsbehörden durch ihr Handeln entgegenwirken wollen, damit sich Jüdinnen und Juden wieder sicherer in Deutschland fühlen. Was From the River to the Sea und andere Parolen angeht, dann sind die von dem Verbot der Hamas umfasst, wenn sie eben als Propaganda der Hamas eingesetzt werden. Das muss immer also sagen in einem Kontext stehen, wo der Terror der Hamas begrüßt wird, verherrlicht wird, es um diesen Terror geht. Wenn die Polizei das feststellt, dann ist das verboten und vom Verbot der Hamas umfasst und entsprechend auch eine Straftat. Volksverhetzungstaten können das auch sein, wenn damit gleichzeitig zu Gewalt aufgerufen, aufgewiegelt wird. Das ist eben etwas, was durch die Polizei und dann anschließend durch die Staatsanwaltschaften jeweils festgestellt werden muss.
Zu Ihrer Frage, Herr Jung, das müsste ich nachreichen. Ich habe die Zahlen jetzt hier nicht parat. Was ich sagen kann, ist, dass ja die humanitäre Hilfe natürlich vor allen Dingen erstmal über internationale, große internationale Nichtregierungsorganisationen und auch Organisationen der Vereinten Nationen läuft. Aber ich schaue mal gern, dass ich die Zahlen nachreichen kann, was sozusagen palästinensische NGOs angeht.
Wenn Sie sich bitte für eine Nachfrage entscheiden, Herr Jung.
Natürlich. Sie sagten ja gerade, es wurde kein Missbrauch dieser NGOs festgestellt, die gefördert wurden, aber jetzt nicht mehr gerade projektgebunden gefördert werden zum Kollegen. Warum dann die Einstellung? Weil sie Palästinenser sind?
Nee, natürlich nicht, Herr Jung. Es ist ja so, bei den Projektmitteln, die wir im Auswärtigen Amt an Organisationen vergeben, das glaube ich aber auch bei anderen Ressorts nicht anders, da gilt ja das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, wir fördern Projekte immer für ein Haushaltsjahr und projektbezogen für einen bestimmten Zweck. Und dafür werden Anträge eingereicht, dann wird sich angeguckt, kann man das fördern, ist das sozusagen einer unserer Schwerpunkte in diesem Jahr oder nicht. Ich brauche Ihnen nicht sagen, dass natürlich im Moment ein großer Schwerpunkt darauf liegt, die humanitäre Lage in Gaza zu lindern, auch humanitäre Mittel natürlich für den Libanon etc. Aber das, was Sie gesagt haben, dass wir eine Organisation nicht fördern, weil sie palästinensisch ist, weise ich ganz entschieden zurück.
Herr Webb.
Ja, vielen Dank. Ebenfalls eine Frage an Herrn Wagner. Es ist ja festgestellt worden, erwiesen worden, dass Mitarbeiter auf unterschiedlichsten Ebenen der UNRWA an den Anschlägen des 7. Oktober beteiligt gewesen waren. Warum also unterstützt die Bundesregierung weiterhin diese Organisation und können Sie ausführen, wie viel Gelder denn insgesamt überwiesen werden auf deren Konten? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Wilb. Also wir hatten die Debatte um UNRWA hier schon öfter mal. Wir nehmen natürlich diese Vorwürfe sehr, sehr ernst. Und UNRWA tut es im Übrigen auch. UNRWA hat ja immer wieder klar gesagt, dass sie intern diese Vorwürfe aufklären, dass die betroffenen Personen nicht weiter für UNRWA arbeiten. Und sofern jetzt neue Erkenntnisse da aufkommen, bleiben wir da natürlich am Ball und pochen bei UNRWA drauf, dass das aufgeklärt wird gleichzeitig. Und zugleich muss man sagen, dass UNRWA eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Region spielt als Hilfswerk der Vereinten Nationen. Und diese Rolle unterstützen wir und deshalb fördern wir UNRWA auch weiter, wie es ja auch andere unserer Partner tun. Die konkreten Zahlen, Herr Wild, müsste ich Ihnen nachreichen, aber das kann ich bestimmt bis Ende der Regierungspressekonferenz leisten.
Kurze Nachfrage. Israels Position ist ja, die Organisation sei nicht reformierbar. Was entgegnen Sie dem? Gibt es da von Ihnen eine offizielle Antwort?
Naja, das muss UNRWA zeigen mit dem, was es tut. Und Sie wissen ja, dass die ehemalige französische Außenministerin Catherine Colonna da eine sehr prominente Rolle gespielt hat in der sozusagen in der Prüfung und in dem Anschauen dessen, wie UNRWA mit diesen Vorwürfen umgeht und wie es die intern aufarbeitet. Und wir sind schon der Meinung, dass UNRWA das tut. Wir nehmen die israelische Position dazu zur Kenntnis.
Herr Jessen?
Geht auch an Herrn Wagner. Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert einen internationalen Lieferstopp von Waffen an Israel und bekräftigt, Frankreich werde keine liefern. Seine Begründung ist, dass er sagt, Israel nehme die Appelle um angemessene Reaktionen nicht ernst und man müsse Waffenlieferungen stoppen, um zu einer politischen Lösung zu kommen. Teilt die Bundesregierung oder wie weit teilt die Bundesregierung diese politische Position und die Konsequenzen?
Ja, ich kann dazu gerne zunächst mal was sagen. Natürlich haben wir das zur Kenntnis genommen und wie Sie wissen, das haben wir ja hier auch schon mehrfach ausgeführt, gibt es einen entsprechenden Waffenexportstopp nach Israel von Seiten Deutschlands, von Seiten der Bundesregierung nicht.
Herr Wagner, möchten Sie ergänzen? Oder?
Ich kann dazu nur ergänzen, dass Sie sich gern auch noch mal anschauen lassen können, die Einlassungen der Bundesregierung vor dem Internationalen Gerichtshof. Da haben wir ja sehr ausführlich zu dem Thema Stellung genommen. Und im Übrigen gilt das, was die stellvertretende Regierungssprecherin gerade gesagt hat.
Ja, dann die Frage. In der Vergangenheit haben Deutschland, die deutsche und die französische Regierung in wichtigen außenpolitischen Fragen sich zumindest vorab abgestimmt. Hat das hier auch stattgefunden oder war das, was auf einem direkten Telefonat zwischen Macron und Netanyahu strittig verhandelt wurde, kam das für die Bundesregierung überraschend oder hat es vorher eine Abstimmung gegeben zwischen der deutschen und der französischen Regierung?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns regelmäßig und eng mit der französischen Regierung abstimmen. Zuletzt war ja der französische Präsident in der vergangenen Woche in Berlin und hat sich auch mit dem Bundeskanzler getroffen. Was da jetzt im Einzelnen genau besprochen wurde, welche Themen das waren und was da vereinbart wurde, dazu kann ich jetzt hier leider nichts sagen.
Herr Stoll nochmal.
Ja, Herr Wagner, ich muss noch mal die Frage nachstellen, warum diese Zahlungen eingestellt wurden. Sie sagen immer nur, derzeit haben wir keine Projekte. Also Sie haben mit 6 Organisationen, die Sie jahrzehntelang gefördert haben, auf einmal nach dem 7. Oktober keine Projekte mehr. Was ist der Grund?
Also Herr Stoll, nochmal, das ist nicht ungewöhnlich bei Projektförderung, wo ich ja eben schon ausgeführt habe, dass da das Prinzip der Ehrlichkeit gilt, dass eine Förderung auch mal zum Ende kommt, mal eine Zeit lang nicht stattfindet und man dann auch wieder zusammenarbeitet. Insofern würde ich jetzt zurückweisen, was Sie in Ihrer Frage implizieren, nämlich, dass wir aus politischen Gründen diese Förderung eingestellt haben. Sondern ich habe ja gesagt, wir schauen uns immer an, wie wir bestmöglich unsere Mittel einsetzen können. Sie wissen auch, dass diese Mittel nicht mehr werden. Sie haben die Debatten um den Haushalt verfolgt. Und insofern ist das immer wieder eine Einzelfallentscheidung.
Zusatz. Haben Sie denn neue Erkenntnisse nach diesem Überprüfungstermin von dem Jahr 2022, die dafür sprechen, diese Gelder nicht mehr zu zahlen?
Nein.
Herr Jung, nochmal.
Ja, nur zum Verständnis, weil gerade auch angesprochen wurde, dass diese UNRWA-Sachen belegt worden seien. Sie sehen das immer noch als Vorwürfe von Israel gegen UNRWA an. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich glaube, es gab ja Fälle, und das hat UNRWA ja selbst auch eingeräumt, dass es in den Reihen UNRWAs natürlich Personen gab, die offensichtlich bei den schrecklichen Attentaten des 7. Oktober ja dabei waren. UNRWA hatte Konsequenzen gegen diese Einzelfälle ergriffen, hat das intern aufgearbeitet, und es bleibt, so wie ich es vorhin ausgeführt habe, auch so, dass wir uns immer wieder anschauen, sollte es dort Fragen und Vorwürfe geben, dass die aufgearbeitet werden. Diese Arbeit muss UNRWA leisten, und zugleich ist die Arbeit von UNRWA sehr wichtig. Deshalb haben wir ja als Bundesregierung entschieden, UNRWA auch weiter zu fördern.
Ja, weil Sie den UN-Bericht angesprochen hatten, das kam ja von Guterres' Seite, dass es eingeholte Beweise gebe, die darauf hindeuteten, dass möglicherweise 9 Leute beteiligt gewesen seien. Das ist ja was anderes als eine Feststellung.
Also Herr Jung, das ist jetzt, glaube ich, eine semantische Diskussion. Ich kann ja nur feststellen, dass UNRWA Konsequenzen ergriffen hat und diese Leute ja auch nicht weiter bei UNRWA arbeiten.
Herr Rinke.
Ich möchte mal auf die Frage von Herrn Jessen zurückkommen, nach den Waffenexporten. Frau Hoffmann, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen differenzieren. Sie sagen, es gäbe keinen Waffenexportstopp seitens Deutschlands. Es gibt aber aus Israel den Vorwurf, dass seit März überhaupt keine neuen Genehmigungen mehr erteilt wurden. Also können Sie bitte sagen, für welche Produkte noch Genehmigungen erteilt werden und für welche nicht mehr? Gibt es da eine Unterscheidung?
Nein, dazu kann ich mich hier nicht äußern. Das sind ja Entscheidungen, die auch im vertraulichen Rahmen gefällt werden. Und wir haben dazu ja schon mehrfach gesagt, dass das eben in jedem Fall Einzelentscheidungen sind, dass jeder Fall da genau betrachtet wird und man dabei alle Umstände in diese Erwägung mit hineinzieht, die der deutsche Rechtsrahmen vorgibt und die eben auch außen- und sicherheitspolitische Erwägungen sowie auch humanitäre Erwägungen nahelegen. Also wir berücksichtigen alle diese Faktoren, um jeweils im Einzelfall zu entscheiden. Aber warum, in welchem Einzelfall, wie entschieden wird, das kann ich hier nicht darlegen.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, oder auch vielleicht das Wirtschaftsministerium, wenn seit März keine Genehmigungen mehr erteilt wurden, dann klingt das ja jetzt nicht nach Einzelfall, sondern nach einer Änderung an der Politik.
Es wird eben in jedem Einzelfall neu entschieden, aber es gibt keine Entscheidung für einen generellen Waffenexportboykott gegenüber Israel. Das gibt es von Seiten der Bundesregierung nicht.
Wir nehmen noch jetzt Herrn Jessen dazu, und dann würde ich vorschlagen, oder möchte ich vorschlagen, das Wirtschaftsministerium war noch gefragt, Entschuldigung.
Ja, ich kann das nur bekräftigen, es sind Einzelfallentscheidungen, und dass wir da immer darauf rekurrieren, ist keine ausweichende Antwort, sondern tatsächlich wird genau angeguckt, was für ein Gut dort, was für eine Waffe, was für ein sonstiges Rüstungsgut, was für ein Dual-Use-Gut dort exportiert werden soll, und dann wird es betrachtet in der gegenwärtigen Lage unter Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts, und dann wird entschieden und nicht auf Grundlage einer großen Linie, also im Prinzip ganz genau das, was Frau Hoffmann eben gesagt hat.
Wie gesagt, wir nehmen jetzt noch Herrn Jessen dazu, und dann möchte ich gerne zu den anderen Themen auf meiner Liste der Wortmeldungen kommen. Wenn dann am Ende noch Zeit ist, Sie wissen ja alle, wir haben einen Anschlusstermin um 13 Uhr, dann kommen wir noch mal auf Nahost zurück. Herr Jessen, bitte.
Herr Wagner, aus den bisherigen Antworten auf die wiederholten Fragen, warum denn konkret die Unterstützung einer Organisation, die bis 2022 unterstützt wurde, eingestellt wurden? Und Sie haben gesagt, es seien Ihnen keine Hinderungsgründe materieller Art bekannt. Das bedeutet, können Sie bitte dann doch, und sei es im Weg der Nachlieferung, uns erklären, warum, aus welchen materiellen Gründen die Förderung an diese humanitären Organisationen eingestellt worden sind, die bis 2022 ohne Bedenken gefördert wurden, offenbar. Warum?
Herr Jessen, ich habe es probiert, ich probiere es nochmal. Es gibt ja keinen Anspruch auf Förderung. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Mitteln auf unserer Seite, die wir verteilen auf die Projektanträge, die wir bekommen. Und dann schauen wir uns an, was wir in einem Haushaltsjahr mit diesen Mitteln machen. Das dass da sozusagen Anträge auch nicht beschieden werden können von Organisationen, die eine sinnvolle Arbeit machen oder die gut sind, ist ja dem unbenommen. Aber ich kann nur noch mal sagen, es gibt im Moment keine Projekte, Zusammenarbeit mit dieser Organisation, dieser einen Organisation, die der Kollege da, nach der der Kollege gefragt hat. Aber ich habe ja auch ausgeführt, wir machen sehr viel andere humanitäre Hilfe auch mit anderen Organisationen.
Nachfrage, wann wäre der nächste Überprüfungstermin für diese und vergleichbare Organisationen, wenn sie denn dann erneut Förderanträge stellen? Und besteht zumindest theoretisch die Chance, dass die dann wieder in die Förderung reinkommen?
Das kann ich hier jetzt von dieser Stelle nicht einfach so sozusagen mit der blanken Hand beantworten, ob dann ein Förderbescheid bewilligt werden kann. Aber natürlich würden wir uns das sehr genau anschauen.
Dann wechseln wir das Thema und zu Frau Dunkel. Es geht um die Pflege.
Genau, es geht um die Pflegeversicherung. Mich würde interessieren vom BMG, ob die Bundesregierung plant, die Beitragssätze für die Pflegeversicherung erneut anzuheben. Wenn ja, wie hoch und ab wann?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zu den Beitragssätzen, dazu hatte sich der Minister in der jüngsten Vergangenheit ja schon öfter geäußert. Und zwar hat er ja bereits gesagt, er rechnet mit einer Beitragssatzsteigerung. Wie das genau aussieht, das wird sich aber erst nachdem der Schätzerkreis sich zusammengesetzt hat, zeigen. Das warten wir zunächst ab.
Ist das denn dann per Rechtsverordnung geplant oder gibt es dann einen Zeitrahmen?
Wir warten jetzt erstmal den Schätzerkreis ab. Mehr kann ich Ihnen dazu aktuell noch nicht sagen.
Entschuldigung, eine Nachfrage bitte. Dankeschön. Ich nehme Sie gerne wieder mit auf die Liste. Herr Rinke.
Ja, direkt anschließend dazu. Es gibt ja Medienberichte, dass die Pflegeversicherung im nächsten Jahr die Zahlungsunfähigkeit droht und dass die Lage dramatisch sei. Könnten Sie da bitte eine Bewertung abgeben? Stimmen die Berichte? Und wenn ja, was wären die Konsequenzen?
Ja, vielen Dank. Das gibt mir die Gelegenheit, das einmal klarzustellen. Also die Geschichte des RND können wir so nicht bestätigen. Die Pflegeversicherung ist nicht pleite, also dafür wird der Gesetzgeber sorgen. Was momentan passiert, das ist ein normaler Mechanismus in der Pflege. Wenn die Kosten überproportional steigen, dann muss man reagieren. Der Minister hat in der jüngsten Vergangenheit ja auch schon oft betont, dass die Pflegeversicherung sowohl kurzfristig wie auch strukturell Schwierigkeiten hat. Das ist also auch nicht neu. Im Wesentlichen hat das drei Gründe. Wir haben mit der jüngsten Pflegereform die Pflegebedürftigen in den Heimen erheblich entlastet. Pflegekräfte bekommen höhere Löhne und es gibt auch mehr Pflegebedürftige als angenommen. Deswegen wird der Minister, wie auch bereits angekündigt, in Kürze ein Finanzkonzept vorlegen, um sowohl kurz- wie auch langfristig die Pflegeversicherung wieder auf stabilere Füße zu stellen. Und der Minister wird sich heute auch im Verlaufe des Tages in diesem Sinne noch dazu äußern.
Zusatz, Herr Rinke? Darf ich nochmal nachfragen, wenn es tatsächlich ein Problem gibt, und das haben Sie ja eingeräumt, auch wenn Sie gesagt haben, Pflegeversicherung ist nicht zahlungsunfähig, wie wird man denn diese Lücke oder diese Probleme kurzfristig beseitigen? Denn ich nehme an, wenn der Minister irgendwelche Vorschläge macht, wird es ja einige Monate dauern, bis die dann umgesetzt werden können.
Also wie ich gerade gesagt habe, das ist ja schon oft angekündigt, der Minister wird ein Finanzkonzept vorlegen, mit dem die Pflegeversicherung sowohl kurzfristig als auch langfristig wieder auf stabilere Füße gestellt werden soll. Und wie gerade auch schon gesagt, der Minister wird sich heute im Laufe des Tages auch noch dazu äußern.
Frau Kollegin, dazu.
Ja, auch eine Nachfrage von mir. Herr Kiefer vom GKV Spitzenverband hat ja schon eine Beitragserhöhung von 0,2 Prozentpunkten ins Spiel gebracht. Halten Sie so eine Größenordnung für realistisch?
Also Sie wissen, wir äußern uns zu solchen öffentlichen Aussagen hier nicht. Ich werde auch nicht spekulieren. Der Minister wird sich heute noch dazu äußern.
Herr Grimm, bitte. Ach so, Entschuldigung, Frau Kollegin, war das Ihre Wortmeldung von vorhin? Wunderbar, dann kann ich das schon mal streichen. Herr Grimm, bitte.
Frau Nübel, ich hätte dazu auch noch eine Frage, beziehungsweise zwei. Die erste wäre, wann trifft sich der Schätzerkreis und wird sein Gutachten oder seine Kalkulation vorlegen? Das wäre das Erste. Und vielleicht könnten Sie mal sagen, wie groß ist denn die Finanzlücke und der Finanzbedarf? Von welchem Volumen sprechen wir denn?
Jetzt muss ich sagen, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf. Ich meine, Mitte Oktober trifft sich der Schätzerkreis. Das müsste ich nochmal verifizieren. Gleiches auch, was die Finanzlücke angeht. Aber wie gesagt, der Minister wird sich hier heute auch im Verlauf des Tages ohnehin zu dem Thema äußern.
Herr Grimm, auch an Sie die Frage, war das Ihre Wortmeldung von vorhin? Okay, dann kann ich auch das streichen und dann sind wir wieder bei Frau Dunkel. Hat sich erledigt? Okay. Dann Herr Eckstein mit einem neuen Thema.
Eine Frage ans BMAS und das Wirtschaftsministerium. Stichwort Anschubfinanzierung, 1.000 Euro für Arbeitslose, die nach längerer Zeit wieder Arbeit für mehr als 12 Monate aufnehmen. Da gab es jetzt viele kritische Stimmen, auch den Vorwurf, dass BMWK, Herr Habeck, habe darauf gedrängt. Herr Severin, halten Sie an diesen geplanten Maßnahmen fest? Wie stehen Sie zu der Kritik, die jetzt am Wochenende geäußert wurde?
Ehrlich gesagt haben wir die Kritik nicht so richtig verstanden, weil dieses Vorhaben ein Beschluss der gesamten Bundesregierung im Zusammenhang mit der Wachstumsinitiative war und dass im gesellschaftlichen Prozess dann Kritik aufkommt, okay, aber warum plötzlich sich etwas auf Robert Habeck konzentriert, haben wir nicht verstanden, weil, wie gesagt, das ein gemeinsamer Beschluss der Bundesregierung ist.
Ist das denn ein gemeinsamer Beschluss, an dem die Bundesregierung festhält? Auch vielleicht eine Frage an Frau Hoffmann.
Ja, also diese sogenannte Anschubfinanzierung ist ja eine der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aus der Wachstumsinitiative vom Juli, deren konkrete Umsetzung das Kabinett am vergangenen Mittwoch beschlossen hat. Da gibt es ja noch eine ganze Reihe von weiteren Präzisierungen und Verschärfungen, die da am vergangenen Mittwoch beschlossen wurden und die Teil der Wachstumsinitiative sind. Unter anderem soll ja künftig eine längere Pendelzeit zum Arbeitsplatz zumutbar sein. Es soll so sein, dass wer eine Arbeit ohne triftigen Grund ablehnt, soll mit erhöhten Kürzungen der Leistungen rechnen müssen. Eigenes Vermögen soll schon nach einem halben statt einem Jahr genutzt werden müssen, bevor Leistungen bezogen werden können. Und Jobcenter sollen Schwarzarbeit als Pflichtverletzung ahnden und Leistungen kürzen können, um jetzt hier mal einige der Maßnahmen zu benennen, die da beschlossen worden sind. Aber die sind, wie ich schon gesagt habe, am vergangenen Mittwoch vom Kabinett beschlossen worden. Demzufolge hat dieses Vorhaben natürlich die Unterstützung aller Mitglieder des Kabinetts und auch des Bundeskanzlers.
Möchte das Ministerium für Arbeit und Soziales ergänzen?
Nein, da kann ich mich nur anschließen. Wir haben die von Frau Hofmann angesprochene Formulierungshilfe erstellt und die geht jetzt nur an die Regierungskoalition und das weitere Verfahren liegt nun in den Händen des Deutschen Bundestages.
Herr Web dazu?
Ja, vielen Dank. Ist nicht diese geplante Anschubfinanzierung ein zarter Hinweis darauf, dass vielleicht mit dem Bürgergeldsystem insgesamt etwas nicht stimmt? Es wird ja geleistet von Leuten, die schon morgens aufstehen und arbeiten gehen.
Die Bundesregierung ist überzeugt davon, dass das Bürgergeld ein richtiges und gutes Konzept ist, das aber natürlich auch immer wieder Verbesserungen bedarf. Das sehen wir ja an den Präzisierungen, über die ich gerade eben gesprochen habe. Das ist ein Werk, das immer wieder angepasst wird und sich entwickelt, aber es ist grundsätzlich nicht ein, das ist grundsätzlich ein richtiges Konzept.
Und das sieht das Arbeitsministerium genauso?
Ja, wir sehen das natürlich ganz genauso. Ich hatte ja schon in der letzten Woche dazu ausgeführt, dass der Übergang zum Bürgergeld natürlich ein Paradigmenwechsel war, insbesondere, dass der Vermittlungsvorrang weggefallen ist. Also wir setzen jetzt auf Ausbildung, wir setzen auf Weiterbildung. Ich sagte auch letzte Woche, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Und wer keine Berufsausbildung hat, der wird Probleme haben, einen Job zu finden. Und deshalb ist dieser Wegfall des Vermittlungsvorrangs beim Bürgergeld ganz essentiell gewesen.
Wir bleiben beim Stichwort Wachstum. Herr Rinke, bitte.
Eine Frage ans Wirtschaftsministerium, was die Wachstumsprognose angeht. Da hat es übers Wochenende Berichte gegeben, dass die Bundesregierung die Prognose nach unten korrigiert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie den Bericht bestätigen können.
Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung in der dort berichteten Weise geäußert und wird am Mittwoch die gesamte Herbstprojektion hier vorstellen. Die Herbstprojektion besteht ja nicht nur aus diesen 3 oder 4 Zahlen, die dort genannt wurde, sondern das ist eine Gesamteinschätzung der wirtschaftlichen Lage, der konjunkturellen Aussichten und auch eine Vorstellung der darunter liegenden Zahlen, die eine viel differenziertere Aussage erlauben. Wie gesagt, es ging um eine Äußerung gegenüber der Süddeutschen Zeitung und dabei bleiben wir.
Okay, dann die Anschlussfrage an das Finanzministerium. Was bedeutet das denn für die Haushaltsaufstellung? Weil es ja bei einer reduzierten Wachstumserwartung auch geänderte Annahmen über die Einnahmen geben wird. Steuerschätzung steht noch bevor, aber die wiederum beruht ja auch auf dieser Konjunkturerwartung. Also sehen Sie neue zusätzliche Probleme für den Haushalt 25?
Sie haben den Mechanismus genau richtig dargestellt. Wir haben am Ende des Monats die Steuerschätzung. Da wird sich nochmal vom Arbeitskreis Steuerschätzung nochmal ganz genau angeschaut, was auch die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung dann aussagt. Aber davor kann ich jetzt dazu noch keine Aussagen treffen.
Nachfrage schon gestellt, aber das war noch nicht die Antwort auf die Frage, ob Sie Probleme erwarten. Ich weiß, dass Sie jetzt noch keine Zahlen nennen können, aber es muss doch auf jeden Fall dann auch die Annahme für die Steuereinnahmen nach unten korrigiert werden.
Die Antwort auf die Frage, so unbefriedigend sie für Sie sein mag, ist, dass wir das alles im Zuge der Steuerschätzung betrachten.
Herr Hönig mit einem neuen Thema.
Herr und Frau Hoffmann, der Bundeskanzler hat sich am Mittwoch beim Unternehmertag des Verbandes BGA sagen wir mal dafür, oder in Aussicht gestellt, dass die Strompreise für die Industrie sinken und in dem Zusammenhang genannt einen Bundeszuschuss für die Netzentgelte, der ja für dieses Jahr gestrichen werden musste nach dem Urteil aus Karlsruhe. Jetzt konkret die Frage: Woher soll das Geld für diesen Bundeszuschuss kommen und wie umfangreich sollte er aus Sicht des Kanzlers vom Volumen her sein?
Ja, zunächst einmal ist das richtig. Der Bundeskanzler hat sich da beim BGA recht ausführlich zu der Frage der Energiekosten auch für die deutsche Industrie geäußert und da eine Reihe von Vorschlägen gemacht, auch um dauerhaft die Preise zu senken oder niedrig zu halten. Und darunter ist auch der Vorschlag für einen kurzfristigen Bundeszuschuss. Langfristig hat er von der Möglichkeit eines Amortisationskontos als möglichem Weg gesprochen. Und was kurzfristige Finanzierung angeht, so ist der Haushalt für 2025 und der Nachtragshaushalt für 2024 ja derzeit im parlamentarischen Verfahren. Und da genauer kann ich mich dazu jetzt nicht äußern, dem kann ich nicht vorgreifen.
Dann nochmal konkreter nachgefragt, inwiefern ist es für den Kanzler eine Option, die jetzt ja obsolet gewordenen Fördermittel für Intel für genau diese Maßnahme zu nutzen?
Wie gesagt, das ist ja jetzt alles zurzeit im parlamentarischen Verfahren. Im Rahmen der Haushaltsberatung wird ja auch zu berücksichtigen sein, welche Auswirkungen diese Verschiebung der Intel-Ansiedlung auf die einzelnen Haushaltsjahre hat und wie man damit umgeht. Das alles wird jetzt Gegenstand der Beratung sein und ich kann dem jetzt nicht vorgreifen hier von dieser Stelle.
Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, Thema Zölle in Brüssel. Ich probiere es mal bei Frau Hoffmann zuerst, weil der Kanzler ja ein Machtwort gesprochen hatte, in dem Sinne, dass Deutschland versucht hat, das Zollvorhaben für die gemeinsame Handelspolitik der zuständigen Kommission zu stoppen. War der Kanzler, war die Bundesregierung von der Niederlage, also für Deutschland, aus Deutschlands Sicht, überrascht? Und zieht er sich die Bezeichnung Genosse der Bosse an? Also kann er damit leben? Das ist ja eine Anspielung an Herrn Schröder, weil der Kanzler ja ein Machtwort im Sinne der Autoindustrie gesprochen hat.
Ja, also ich würde mir Ihr Framing einer Niederlage jetzt hier in keiner Weise zu eigen machen. Sie wissen ja, dass verhandelt wird zwischen der Europäischen Kommission und China über dieses Thema. Die Bundesregierung hat klar Positionen bezogen. Wie man weiß, sind 10 Länder der Initiative des zehn Länder der Initiative der Europäischen Kommission gefolgt. 17 Länder haben das nicht getan. Die haben sich entweder enthalten oder mit Nein gestimmt, so wie Deutschland. Nun geht es darum, in den kommenden Wochen zu einer Verständigung mit China zu kommen. Es ist dabei sehr wichtig, dass jetzt eben weiter mit China verhandelt wird, um eine Verhandlungslösung zu finden. Dafür setzt sich auch die Bundesregierung weiter ein und begrüßt, dass die EU-Kommission diese Verhandlungen mit China weiterführen will. Unsere Position ist ja, dass wir immer die Wichtigkeit eines Level Playing Field und fairer Wettbewerbsbedingungen betont haben. Und ebenso die Frage von Überkapazitäten und marktverzerrendem Subventionswettbewerb. Das werden wir eben auch weiterhin mit Nachdruck tun. Wir arbeiten kontinuierlich auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen hin. Und selbstverständlich achtet die EU darauf, WTO-Regeln einzuhalten. Wir erwarten, dass die Kommission auch weiter mit der chinesischen Seite im Gespräch bleibt. Eine einvernehmliche Lösung ist das, was unserer Ansicht nach wünschenswert ist und der richtige Weg ist in internationalen Handelsbeziehungen. Klar ist aber auch, dass wir von der chinesischen Seite ernsthafte Bewegung und Fortschritte erwarten und benötigen, um da zu einer Einigung zu kommen.
Zusatz, Herr Jung?
Ich bin gerade verwundert. Es gab eine Abstimmung über die Zölle. Es gab 10 Länder, die dafür waren, 12 haben sich enthalten und Deutschland hat sich mit Ungarn und 3 anderen Partnern dagegen ausgesprochen. Wenn das keine Abstimmungsniederlage ist, dann sind wir hier völlig falsch. Dann leben wir in einer anderen Realität.
Was ist Ihre Frage, Herr Jung?
Ich möchte auf die Frage nach Genosse der Bosse zurückkommen. Nimmt der Kanzler diese Bezeichnung seines SPD-Vorgängers an, weil er ein Machtwort im Sinne der Autoindustrie gesprochen hat?
Ja, ich will mich jetzt hier nicht auf eine semantische Diskussion über einzelne Begriffe einlassen, aber sicher versteht sich der Kanzler als ein Bundeskanzler, dem die Interessen der deutschen Industrie und natürlich auch der deutschen Autoindustrie sehr wichtig sind und der sich dafür einsetzt.
Herr Rinke dazu.
Ja, direkt anschließend, Frau Hoffmann, es gibt ja auch aus der Koalition den Vorwurf, dass der Kanzler mit seinem Machtwort, was er gesprochen hat, die EU geschwächt habe, weil jetzt offensichtlich geworden sei, dass verschiedene große EU-Staaten nicht an einem Strang ziehen und nicht zusammen mit der Kommission. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
Für den Bundeskanzler ist entscheidend, dass jetzt die Verhandlungen fortgesetzt werden und zu einem einvernehmlichen Ergebnis führen, weil das eben genau das ist, was den deutschen Wirtschaftsinteressen dient und damit auch der deutschen Autoindustrie.
Zusatz, Herr Rinke?
Eine Nachfrage. Es war ja schon vorher klar, dass es nicht reichen würde, wenn Deutschland mit Nein stimmt. Vielleicht können Sie noch mal erklären, genau warum sich der Kanzler trotzdem dazu entschieden hat, diese Position einzunehmen. Was glaubt er damit noch zu bezwecken?
Für ihn ist es wichtig, die Interessen der deutschen Autoindustrie dort deutlich zu machen. Und er ist eben ein Gegner von Zöllen, die die freien Wettbewerb und freien Handel einschränken. Er setzt sich dafür ein, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden wird, die letztlich beiden Seiten dient.
Herr Jessen dazu.
Wie ist die Position des Wirtschaftsministeriums? Ich glaube, Herr Habeck war ja ursprünglich für die Zölle.
Die Position wozu genau?
Die Position dazu, dass das dass das Ergebnis, was erzielt wurde, entweder als Abstimmungsniederlage oder als Erfolg gesehen werden kann. Wie bewertet es das Wirtschaftsministerium, das ja ursprünglich für diese Zölle gewesen war, die durch Deutschlands Intervention zu Fall gebracht werden sollten?
Es geht hier nicht um Niederlage oder Erfolg. Bundesminister Habeck hat sich vorher schon sehr oft zu dieser Sache geäußert und hat immer die Position vertreten, man müsse die Kommission in ihrer Bemühung, dort ein Level Playing Field zu erzeugen, unterstützen. Und das hat er auch im Nachgang zu dieser Entscheidung und zu der Abstimmung nochmal klargemacht. Es geht ihm darum, die Kommission darin zu unterstützen, um für die jetzt kommenden Verhandlungen, wie Frau Hoffmann schon gesagt hat, eine starke Verhandlungsposition der EU zu haben. Das war seine Haltung dazu.
Dann Herr Eckstein mit einem anderen Wirtschaftsthema.
Eine Frage an das Verkehrsministerium. Es geht um das Flugtaxi-Startup Lilium. Stimmt es, dass das Verkehrsministerium darauf drängt, dass der Haushaltsausschuss einer Bürgschaft in Höhe von 50 Millionen, wurde mal berichtet, zustimmen soll?
Der Freistaat Bayern hat ja letzten Monat mitgeteilt, Lilium über ein Wandeldarlehen unterstützen zu wollen, wenn Bayern und der Bund dies gemeinsam verbürgen. Das BMDV hat daraufhin zugesagt, die Prüfung einer staatlichen Kreditbürgschaft gemeinsam mit dem BMF kurzfristig zu prüfen. Über eine staatliche Bürgschaft muss der Haushaltsausschuss des Bundestages entscheiden. Und diese Entscheidung kann ich an der Stelle nicht vorweggreifen. Vielleicht generell zu dem Thema Advanced Air Mobility, Drohnen und Lufttaxis, das wird ja auch oft mal belächelt. Aber wir sehen prinzipiell großes Potenzial in dieser Form, neuen Form der Luftmobilität. Drohnen und Lufttaxis bieten für die klimaneutrale Luftfahrt, aber auch für Rettungseinsätze oder auch für Warntransporte viele neue Anwendungsperspektiven. Und wir werben dafür, solchen Innovationen nicht primär mit Skepsis zu begegnen, sondern mit Handlungsbereitschaft, zumal deutsche Unternehmen hier weltweit zu den Innovationsführern gehören.
Eine Nachfrage. Natürlich können Sie der Entscheidung des Haushaltsausschusses nicht vorweggreifen, aber Sie sprachen ja auch von einer Prüfung durch Ihres Ministeriums. Das heißt, Sie würden eine solche Bürgschaft befürworten oder Sie prüfen das auch noch? Sie haben sich da noch nicht festgelegt.
Wir prüfen diese Bürgschaft und wir werben dafür, diesen Innovationen im Bereich der Advanced Air Mobility mit Handlungsbereitschaft zu begegnen.
Herr Jessen, bitte. Ja. Herr Eckstein, ich nehme Sie wieder auf die Liste.
Ist der Bundesregierung, speziell auch dem Verkehrsministerium, die Geschichte des Unternehmens Cargolifter bekannt? Das sollte ein Lastenzeppelin werden, der im Jahr 1999 ebenfalls eine 80-prozentige Ausfallbürgschaft durch den Bundestag erhielt. 3 Jahre später war das Unternehmen pleite. Ist Ihnen das bekannt? Prüfen Sie auch, ob vor einer weiteren Förderung in dem hier angesprochenen Fall man daraus Lehren ziehen kann?
Ich denke, dass aus solchen Fällen immer Lehren gezogen werden. Aber grundsätzlich bleibe ich bei meiner Äußerung, dass bei Innovationen man auch vielleicht zu einem gewissen Grad auch eine Risikobereitschaft erforderlich ist auf Investorenseite.
Herr Eckstein nochmal.
Noch einmal die Nachfrage, ich verstehe Ihre Position nicht. Also wirbt das Ministerium dafür oder nicht? Oder sagt man schaut einfach, was der Haushaltsausschuss macht und dann bewertet man das danach? Also Sie müssen auch eine eigene Position haben.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags entscheidet über diese Kreditbürgschaft.
Und haben Sie eine Position als Ministerium dazu?
Ja, ich glaube, durch meine Ausführungen habe ich auch deutlich gemacht, dass wir uns für diese Form der Luftmobilität engagieren. Dass der Bund und Bayern hier gemeinsam auch schon Vorprüfungen angestellt haben, ist ja auch ein Zeichen einer parteiübergreifenden Unterstützung. Und unser Ziel ist, diese Schlüsseltechnologie in deutscher Hand zu behalten.
Herr Jung.
Nimmt Ihr Ministerium die Kritik von deutschen Luft- und Raumfahrtwissenschaftlern an dieser eine Planung von Lilium war, die ja im Prinzip sagen, das ist Betrug, was die dort planen mit den Flugtaxis. Und das ist, Zitat, mit brillanter PR eine Scheinwelt geschaffen werde, um Investoren anzulocken. Können Sie ausräumen, dass es bei Lilium um Betrug geht? Sind Sie sich da sicher?
Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Es gibt jetzt ein offenes Verfahren, das ist im Haushaltsausschuss des Bundestags und mehr kann ich an der Stelle nicht sagen.
Aber wo ziehen Sie die Grenze zwischen Innovation und Betrug oder ist es innovativer Betrug?
Ich kenne diese Stellungnahme nicht, daher kann ich jetzt auch dazu nichts sagen.
Hatten Sie noch ein anderes Thema, Herr Eckstein? Nicht. Wir haben noch 5 Minuten. Wer möchte noch mal zu Nahost fragen? Herr Jung.
Ja, Thema Nahost, Gaza-Krieg, der jährt sich ja jetzt auch, ich weiß nicht, morgen oder die nächsten Tage. Herr Wagner, wird es von Seiten der Bundesregierung zu diesem eher, also auch traurigen Jubiläum des Krieges?
Können wir uns auf die Formulierung Jahrestag einigen?
Ja, darum habe ich es in Anführungsstrichen gesprochen. Zum Jahrestag dieses Krieges, was können wir da erwarten seitens der Regierung?
Ja. Das Leid in Gaza hat, so traurig es ist, muss man ja sagen, seinen Ursprung ja genommen am 7. Oktober und zwar mit diesem massiven, abscheulichen und furchtbaren Terrorangriff der Hamas. Und in der Tat haben Sie recht, wenn Sie sagen, die Lage in Gaza ist katastrophal. Ich glaube, es ist noch zu wenig zu sagen, dass jeder tote Zivilist natürlich einer zu viel ist. Und deshalb ist es ja so, dass wir uns dafür einsetzen, dass es endlich zu einem Waffenstillstand dort kommt, dass die Geiseln, die weiterhin dort sind, freikommen und dass sich die humanitäre Lage der Menschen in Gaza verbessern.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Zusatz, Herr Jung? Dann Herr Jessen nochmal.
Der Angriff der Hamas vor einem Jahr war Terror ohne Zweifel. Was entgegnen Sie Menschen, Angehörigen der über 40.000 eben mittlerweile auch ums Leben gekommenen Palästinenser, die die Tatsache dieser Angriffe auch als Terror empfinden? Was entgegnen Sie denen, wenn Sie mit denen Kontakt haben?
Dass wir das Leid dieser Menschen sehen. Ich will mich hier nicht auf Zahlendiskussionen einlassen, aber wenn Sie von 40.000 Palästinenser-Toten in Gaza sprechen, sind darunter natürlich auch ein großer, großer Teil von Hamas-Kämpfern. Das muss man schon auch anerkennen. Aber nochmal, darunter sind sehr viele Zivilistinnen, sehr viele Frauen, sehr viele Kinder, sehr viele Familien. Und ich habe ja schon einmal gesagt, jeder tote Zivilist ist da einer zu viel. Israel verteidigt sich gegen Terror. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es im vergangenen Jahr insgesamt 26.000 Raketen auf Israel gab, nicht nur aus Gaza, sondern eben auch von der Hisbollah und von anderen Akteuren, Houthis etc. Gegen diese Angriffe darf Israel vorgehen, aber wir sagen zugleich natürlich auch immer wieder, es muss im Rahmen des Völkerrechts dagegen vorgehen. Es muss die Grundsätze und die Vorgaben des humanitären Völkerrechts einhalten.
Zusatz, Herr Jessen?
Ja, meine Frage war ja gewesen, ob Sie die Empfindung und die Wahrnehmung, vor allem von Angehörigen, wenn die mitbekommen, dass ihre Familien in Schulen, in Krankenhäusern, ungeachtet der Tatsache, von wem die vielleicht auch genutzt werden, wenn die Tatsache dieser oft überraschenden Angriffe als Terror empfinden, können Sie das nachvollziehen oder können Sie dem etwas entgegensetzen?
Ich kann nachvollziehen, dass diese Menschen es als unglaubliches Unrecht empfinden, dass sie Opfer von Gewalt werden. Und die Frage ist, wo kommt die Gewalt her? Die Hamas, die Gaza regiert hat und die einen Terrorangriff auf Israel gestartet hat. Und natürlich gibt es eben auch Gewalt, zivile Opfer durch militärisches Vorgehen Israels.
Herr Taufik Meer. Entschuldigung.
Herr Wagner, wenn man jetzt die Aktion Israels in Gaza und in Libanon sieht, handelt aus Ihrer Sicht die israelische Regierung verantwortungsvoll?
Das ist nicht an mir, das einzuschätzen. Ich kann sagen, dass aus unserer Sicht Israel sich weiter gegen auch laufende Angriffe verteidigt, aber dabei die Vorgaben des humanitären Völkerrechts unbedingt einhalten muss und dass das Leid, das wir im letzten Jahr im Nahen Osten gesehen haben, schon viel zu groß ist.
Hält aus Ihrer Sicht Israel das humanitäre Völkerrecht ein, ja oder nein?
Das ist nicht an mir, das zu bewerten. Dafür gibt es ja Gerichte, die ja auch damit schon befasst sind und die sich das anschauen.
Herr Jung nochmal.
Herr Wagner, als die Invasion der Israelis letztes Jahr nach dem 7. Oktober begann, hat die Bundesregierung das ja unterstützt und gleichzeitig auch gesagt, die Hamas darf den Gazastreifen nie wieder regieren. Ist das eigentlich immer noch die Position und die Forderung der Bundesregierung?
Ich finde es sehr schwierig zu sagen, eine Terrororganisation wie die Hamas, die am 7. Oktober so viel Leid über Tausende von Menschen gebracht hat, dass die ein regulärer politischer Akteur ist, ja.
Ja, aber das ist ja faktisch kontrolliert ja diese Terrororganisation den Gazastreifen. Und das Kriegsziel der Israelis letztes Jahr war, die müssen weg. Die Bundesregierung hat das unterstützt. Jetzt wird ein Jahr lang Krieg geführt und die Hamas ist immer noch da.
Was ist die Position? Ihre Frage, Herr Jung, bitte?
Ist die Position immer dieselbe wie vor einem Jahr der
Bundeswehr? Ich glaube schon, dass die Hamas als Terrororganisation ziemlich geschwächt ist, aber Klar ist doch, dass, und das haben wir ja, glaube ich, auch immer wieder ausgeführt, dass natürlich die Frage, wie sieht es eigentlich in einem Gaza nach Ende des Konflikts aus und welche Strukturen braucht es dort, natürlich auch immer wieder Gegenstand von Gesprächen mit westlichen Partnern, mit Gesprächen von Partnern in der Region ist.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ich sage Dankeschön für diesen Montagmittag.